Das Thema heute, wie angekündigt, Sakko, der Götterkönig, mit dem Untertitel für den ersten Teil himmlischer Glanz, habe ich das genannt. Und ich will mit einer kleinen Betrachtung über den Titel anfangen, wie der heute wirkt, wenn man das hört. Nicht? Der Götterkönig Sakko, ein Vortrag. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen normalen Menschen, Anführungsstriche, eher befremdlich klingt, weil er sich sagt, das hat sicher nichts mit der Realität zu tun, wenn einer über einen Götterkönig spricht, allenfalls mit einer Mythologie oder mit religionshistorischen Aspekten, aber nicht mit etwas, was für mein Leben relevant ist. Und ich stelle fest, dass selbst für viele Buddhistinnen und Buddhisten das gar kein Thema ist, das für sie relevant ist. Sie sagen nämlich, ja, das ist ein Zugeständnis, das der Buddha den Menschen damals gemacht hat, dass er auch über jenseitige Welten, über Devas gesprochen hat. Erstens mal, weil man zur damaligen Zeit, wir wissen 2500 Jahre zurück, weil man damals noch in diesem Weltbild zu Hause war, deshalb hat der Buddha das aufgegriffen und darüber geredet. Oder aber er musste so reden, weil die allermeisten Leute überhaupt nicht verstanden haben, was er sagen wollte, wenn er es nicht so ausgedrückt hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, für viele, viele Nicht-Buddhisten und Buddhisten ist das etwas jenseits dessen, womit man sich beschäftigt, ernsthaft beschäftigt. Jetzt kommt mein Aber, das besteht darin, dass es in den Lehrreden des Erwachten eine übergroße Fülle von Aussagen genau zu diesen Themen gibt. Und wollte man die alle rausstreichen, wollte man zu denen alle sagen, die gehören eigentlich nicht dazu, dann würde man den ganzen Kanon sozusagen kastrieren und es würde übrig bleiben, ja, ein Torso von letztlich nicht verständlichen einzelnen Lehren. Deshalb dieses Thema. Jetzt kommt wieder ein Aber. Dieses Thema kann man nur dann wirklich mit Gewinn sich anhören oder sich damit auseinandersetzen, wenn man sich immer wieder eine Grundtatsache klar macht. Und die versuche ich auch immer wieder mal ins Rampenlicht zu stellen. Und das ist die Tatsache, dass es die Triebe und Neigungen und Tendenzen sind, die jede Ich- und Weltvorstellung erzeugen. Also all das, was in unserem Erleben auftaucht, ist abhängig von psychischen Qualitäten. Jedes Ich- und Welterlebnis ist Ausfluss von psychischen Energien. Nochmal, die Art und Weise des Erlebens ist abhängig von unseren Herzensqualitäten. Je nachdem, ob die himmlische sind, menschliche sind oder eben untermenschliche sind. Und damit, auf dieser Basis, sind die Devas, die Gottheiten, genau so real, wie Menschen und Tiere real sind. Aber eben nur auf dieser Basis. Sie sind nicht real in dem Sinne, dass sie so etwas wie eine physische Eigenexistenz hätten, sozusagen jenseits oder abseits von psychischen Prozessen. Sie sind nicht eine Realität an sich, sondern sowohl Menschen als auch Tiere als auch Gottheiten sind erlebte Realität. Nur insofern, als diese Phänomene im Erleben, in der Wahrnehmung, in dem Bewusstseinsprozess auftauchen. Insofern sind sie Realität. Und damit sind wir eigentlich bei dem Stichwort der Traumhaftigkeit des Erlebens. Traumhaftigkeit heißt nicht, dass da nichts wäre. Träume werden ja als sehr real empfunden. Nur was die Träume hervorbringt, ja, worauf die Träume beruhen, ist eben etwas anderes, als was sich der normale Mensch vorstellt. Ich betone das deshalb so, weil wenn man sich mit dem Thema der Devas nicht auseinandersetzt und sie nicht wirklich begreift oder dieses Weltbild so gestaltet, dass das integriert ist, kann man die höchsten, die tiefsten und letzten Wahrheiten des Buddha überhaupt nicht begreifen. Das ist vielleicht im ersten Moment nicht verständlich, aber genauso ist es. Wenn es nicht gelingt, diese Art von Realität einzuschätzen, dann kann man auch nicht verstehen, wie es möglich ist, diese Realität zu gestalten und zu transzendieren. Das heißt, die Mindestvoraussetzung für das Verständnis des Themas von heute Abend ist, dass man wenigstens aus Vertrauen heraus so etwas wie jenseitige Existenz, jenseitige Wesen akzeptiert und dass man zweitens die karmische Gesetzmäßigkeit in der Existenz unterschreibt. Und wenn man das beides nicht kann, dann hat man sich sozusagen den Zugang zum Verständnis verwirrt. Anders gesagt, und jetzt versuche ich einen kleinen Schlenker zu machen zu den Themen, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben, das waren die Herzenstrübungen. Man kann nämlich auch sagen, dass das Thema heute nichts anderes ist als wieder die Betrachtung von Herzenstrübungen, nur unter dem Aspekt ihrer Abwesenheit. Denn wenn man von himmlischer Existenz reden will, dann bedeutet das zugleich, dass man nicht von Herzensqualitäten reden kann, die dunkel sind. Denn dunkle Herzensqualitäten, eine harte Psyche, eine kalte Psyche, kann nur kalte, dunkle und harte Erlebensformen herbeiführen und umgekehrt helle, freundliche, wohlwollende Herzensqualitäten können nur eine harmonische Welt herbeiführen. Und diese Herzenstrübungen erfahren wir, wenn ihr so wollt, heute wieder, aber personifiziert. Wir haben sie in der Vergangenheit immer abstrakt besprochen. Heute sehen wir mal, wie das sich an einer Person zeigt. Und zwar, wie sich die Abwesenheit von Herzenstrübungen personifiziert zeigt. Bevor wir uns zu dem Sakko hinschleichen, vielleicht noch mal eine Einordnung, wir haben ja nicht immer alles so präsent, was zu diesem Thema gehört, eine Einordnung der übermenschlichen Daseinsbereiche insgesamt. Wenn man so aus seinem normalen Fundus schöpft, dann fällt einem ein, es gibt die Hölle, es gibt die Menschen und es gibt den Himmel. Schluss. Und wenn man den Buddha befragt über den Himmel, über das Jenseits, wird er sagen, das ist eine höchst komplexe, höchst umfangreiche und sehr vielschichtige Angelegenheit. Wenn man den Himmel mal in ganz groben Zügen darstellen will, dann muss man von drei Ebenen sprechen. Von der Ebene der sinnlichen Devas, wo also das Ich-Welt Erleben noch im Vordergrund steht, das sinnliche Erleben im Vordergrund steht. Die zweite Ebene, die brahmische, wo die Wesen nur aus einem selbstleuchtenden Gemüt her leben, wo sie ihr Wohl von innen beziehen. Und der Ebene der formfreien Gottheiten, wo Gestalt, Materielles, Geformtes überhaupt nicht mehr auftaucht. Und unser Freund Sakko, über den wir heute reden, ist jemand, der in dem untersten Bereich der sinnlichen Gottheiten anzusiedeln ist. Und um es kompliziert zu machen, auch bei den sinnlichen Gottheiten gibt es wieder eine Abstufung, die der Buddha von 1 bis 6 aufzählt. Und die zweite von unten, das sind die sogenannten Götter der 33, und da ist Sakko zu Hause. Und da sehen wir auch bei dieser göttlichen, himmlischen Hierarchie, da dass Sakko ein Wesen ist, das noch relativ menschennahe ist und deshalb für uns noch vergleichsweise leicht begreifbar, auch leicht nachvollziehbar, welche Qualitäten ein solches Wesen hat, während die Gottheiten der Formfreiheiten, ich sage, jenseits unserer Vorstellungskraft sich bewegt. Und insofern ist Sakko auch etwas, was uns sozusagen für unser riesiges jetziges Leben inspirieren kann. Wenn wir uns diese sinnlichen Gottheiten nochmal angucken, nicht nur jetzt die Hierarchie, das ist relativ uninteressant, sondern dass wir versuchen, mal ein Gespür dazu bekommen, wie lebt sich denn da? Wie ist denn die Lebensqualität dieser Wesen? Zur generellen Einschätzung kann man sagen, dass diese menschennahen Gottheiten, wie der Ausdruck schon sagt, eher bessere, verfeinerte, edlere Menschen sind. Aber eben doch überdurchschnittlich sind. Deutlich überdurchschnittlich. Aber nicht so weit entfernt, dass man sich unter ihnen nichts mehr vorstellen kann. Und es drückt sich aus auf verschiedenen Ebenen. Einmal körperlich. Körperlich heißt, dass das körperliche Leben dieser Wesen viel, viel, viel länger dauert als unser 80-jähriges Leben. Das ist all das, was wir kennen als physische, gesundheitliche Probleme, da keine Rolle spielt. Dass das, was Ästhetik angeht, Aussehen, Form, Gestalt, da eine ganz andere Qualität hat, diese Götter, selbst diese Götter werden schon beschrieben als feine, ästhetisch anzuschauende, lichthafte Wesen. Und das vierte passt ganz gut zum heutigen Tag. Diese Wesen haben eine für uns unbekannte und unvorstellbare Mobilität. Allein der Gedanke, ich will dort und dort sein, führt sich schon dahin, wenn das bei uns oft sehr umständlich ist, wie ihr wissen könnt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass in diesen Erfahrungsbereichen es kaum vorstellbare Genussmöglichkeiten und Erfahrung von Genuss ist. Also Luxus pur, um es mal ein bisschen vielleicht platt zu sagen. Und in diesem Bereich ist Sakko nun der Chef. Er ist sozusagen der Oberste nochmal in dieser Gruppe. Wobei Sakko in Klammern gesprochen kein Eigenname ist. Wie Buddha ja auch kein Eigenname ist. Sondern Sakko ist so eine Art Amtsbezeichnung. Wie Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundeskanzler ist eine Amtsbezeichnung und kein Name. Und es heißt in der Tradition, dass der Buddha selbst im Laufe seiner langen vorangegangenen Leben und seiner vielen vorangegangenen Leben selbst schon diese Position eines Sakko innehat. Und es gibt ein Jataka, das ist das Jataka Nummer 31, wo beschrieben ist, wie der Buddha als Mensch sich verhalten hat und gelebt hat, um nach seinem Tod bei den Göttern der 33 wieder zu erscheinen und dort Sakko zu werden. Und das will ich kurz zusammenfassen, weil man darin schon sieht, wie die karmischen Zusammenhänge sind, wie die existenziellen Zusammenhänge spielen, dass man aus einer menschlichen Position auch in einen Lebensbereich aufsteigen kann, den man himmlisch nennen kann. Und zwar wird berichtet in dieser Erzählung, dass der Bodhisattva, das heißt der werte Buddha, als Mago in einer Stadt in Magadha geboren wurde. Ja, schon ein bisschen in einer gehobenen gesellschaftlichen Schicht. Und er interessierte sich schon als junger Mensch, was so die Ältesten, die Dorfältesten da auf dem Platz sprechen. Da ist er immer hin und hat sich das mit angehört. Und wie so Dorfplätze sind, da liegt allerhand Dreck und Schmutz, der Boden ist nicht so schön, dass man gut drauf stehen kann. Und es war mal wieder der Fall, dass er sich das einfach so ein bisschen glatt geschabt hat, also so eine kleine Ecke, wo man gut stehen kann. Und er sich versieht, schubst ihn einer weg und stellt sich da selbst hin. Das hat ihn aber jetzt gar nicht größer gestört, hat sich gefreut, und jetzt kann der da gut stehen, ist doch klasse, hat sich seinen Bereich da wieder gesäubert hingestellt, zack, war er schon wieder weggeschoben. Das hat er eine ganze Weile gemacht, ohne inneren Zorn, ohne Aversion, hat immer das Gefühl, ach guck, ich mache etwas Schönes für die Leute und die freuen sich auch. Und irgendwann kam er auf die Idee, das hat doch gar keinen Zweck, immer dieses Klein-Klein da. Ich werde diesen Platz mal grundsanieren. Ich nehme mal Zeit, gehe da hin und mache den mal richtig sauber. Das hat er auch gemacht. Viele haben da zugeguckt, Kopf geschüttelt. Nicht? Und einer hat gefragt, was machst du denn da? Sagt er, ich baue mir eine Straße zum Himmel. Oh, klingt gut, ich helfe dir dabei. Also das war einer, der auch ein Gefühl hatte, man kann ja für andere mal was machen. Und im Laufe der Zeit wurden das auf einmal 30. Dann ging das auch relativ flott, die waren vorbildlich, haben da gut gearbeitet und diesen Platz saniert. Jetzt kommt aber das Aber, der Bürgermeister dieser Stadt war überhaupt nicht einverstanden. Und er konnte das nicht richtig verstehen, dass da junge Leute vorbildhaft waren und andere angesteckt haben und dadurch die Straftaten zurückgegangen sind und damit die Zahlungen an den Bürgermeister zurückgegangen sind und auch die Branntweinsteuer niedriger ausgefallen ist als früher, ja, bloß wegen denen da, wegen den 30. Naja, als Bürgermeister hat er Beziehung zum König, da ist er hin, hat die verleumdet, hat gesagt, also das sind Aufrührer, junge Leute, gefährlich, da musst du dich kümmern. Und der König hat seinen Bürgermeister vertraut, hat sich die Kerle bestellt, hat da gar nicht lang gefackelt, hat gesagt, so, ihr habt euer Leben verwirkt, sowas macht man nicht, ja, ihr bringt die Gemeinde durcheinander und ihr werdet zum Tode verurteilt und meine Staatselefanten werden euch zu Tode trampeln. Das habt ihr jetzt davon. Dann wurden die Delinquenten auch da präpariert, der Elefant aus dem Stall geführt und er war das gewöhnt. Und da sah er diese Jungs da und traute sich nicht, die totzutreten. Er hat gespürt, da ist eine andere Qualität, das sind keine Verbrecher, der Elefant, das Tier, konnte es nicht. Und da ist dieser König doch ein bisschen hellhörig geworden. Er sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss dieser Sache nochmal nachgehen. Da hat sich das Ganze aufgedeckt. Und wie so Storys sind, sie gehen ja gut aus. Die Männer wurden begnadigt, das Dorf wurde ihnen geschenkt, nicht? Der Bürgermeister musste sie dann noch bedienen. Und da sind sie wieder zurück in ihrer Gemeinde und haben da umso mehr dafür gesorgt, dass da eine blühende Kommune entstanden ist. Und im Laufe der Zeit sind auch drei der Frauen Markus auch eingestiegen und haben das ihre getan, dass für diese Gemeinde etwas Vernünftiges passiert ist. Sie haben ein Gasthaus gebaut für die Wanderer und Pilger, die da vorbeikamen. Sie haben Trinkgelegenheiten, Badegelegenheiten, Blumenarrangements. Also sie haben das hier getan, damit es alles da schön war. Ja, wie das so ist im Leben, irgendwann ist das Leben aus. Und jetzt kommt das Überraschende, ja, diese 33 sind nach ihrem Tode aufgestiegen, weil sie wirklich übermenschliche Qualitäten entwickelt haben, aufgestiegen in eine menschennahe Lebensform, eben die Götter der 33. Fußnote, ihr seht, dass die Geschichte auch erklären will, wieso es zu diesem Namen der Götter der 33 gekommen ist. Jetzt gibt es doch eine Merkwürdigkeit in diesem Himmel, dass da nämlich nicht alles wirklich gut ist. Denn als die 30 oder 33 dann da in ihrer jenseitigen Sphäre zum Erleben gekommen sind, merken sie, dass da eine heruntergekommene Klasse alter Götter sich da noch bewegt. Also sie mussten dort erstmal aufräumen oder auch aufräumen, weil auch in diesen Erlebensbereichen gibt es dann Wesen, die sagen, ach so ganz schön hier und sich etablieren und innerlich wieder sozusagen ja, abflachen, verflachen, also ihren Status innerlich verlieren. So, und die haben sie erstmal aus dem Himmel vertrieben. Ihr habt hier nichts zu suchen, ihr müsst weg. Und das sind die sogenannten Asura. Asura heißt auch Gott. Und Asura, nicht Gott, nicht mehr Gott. In Klammern, das, was wir in unserer Kultur auch als die gefallenen Götter kennen. Die haben sie also vertrieben, die mussten weg, aber sie wollten sich nicht von ihren Trögen und ihren Freunden einfach so verabschieden und haben seit der Zeit immer wieder versucht, an ihren alten Platz zurückzukommen. Und das ist der Grund, warum es in dieser Ebene des Erlebens immer noch auch zu Konflikten kommt und auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, weil da eben auch noch diese alte Feindschaft vorhanden ist. Aber das war jetzt mal so ein Beispiel erzählerischer Art, welche inneren Qualitäten man entwickeln kann oder sollte, um auch im äußeren Erleben eine andere Qualität zu erfahren. Ich sollte noch anmerken, dass die sogenannten Jatakas, also die Wiedergeburtsgeschichten, nicht als kanonisch gelten, sondern nur die Verse, die da drin vorkommen, die gelten als kanonisch. Ansonsten sind die Jatakas einfach volkstümliche Erzählungen, die vieles illustrieren, einfach bildhaft, erzählerisch illustrieren, was man sonst oft nur auf der abstrakten Ebene hat. Aber an dieser Erzählung ist schon deutlich geworden, welche Qualitäten die Gottheiten der 33 bzw. Sakko entwickelt haben im Laufe ihres menschlichen Lebens. Da liegt eine Betonung drauf. Ein wichtiger Punkt ist die Uneigennützigkeit dieser Menschen, dieser 33, also das Wohlwollen aller Wesen gegenüber. Das Zweite, oder ein Zweites, ist, dass sie tatkräftigen Einsatz gezeigt haben. Also sie haben etwas getan. Sie haben versucht, ihre Umgebung, ihre Welt, in der sie gelebt haben, zu verbessern, sie zu gestalten. Ein Drittes ist Großzügigkeit und Gebefreudigkeit. Also die Haltung, großzügig zu sein, ist ja die Haltung, die als Ergebnis hat, dass auch sich die Welt großzügig zeigt. Nicht? Die Welt ist ja doch nur der Spiegel von den eigenen inneren Verfassungen. Und wenn da Großzügigkeit ist, dann wird sich die äußere Welt entsprechend auch manifestieren. Ein vierter Punkt, gerade bei Sakko insbesondere feststellbar, ist Umsicht, ja, Klarheit. Nicht so in den Tag hineinleben, sondern den Kurs des Lebens auch im Auge haben und im Auge behalten. Fünfter Punkt, der uns noch näher beschäftigen wird, ist die fast völlige Freiheit von Zorn, Aversion, Aggression, Ärger. Also all diese emotionalen Negativitäten, die gerade im Menschentum eine große Rolle spielen. Und was den Sakko so auszeichnet, ist, dass all diese Qualitäten bei ihm besonders ausgeprägt sind. Nicht? Die Götter der 33 generell oder die, die mit ihm aufgestiegen sind, haben diese Eigenschaften auch, aber eben noch eher so mit menschlichen Macken oder menschlichen Schwächen, während bei Sakko als dem Führer dieser Truppe das natürlich besonders ausgeprägt ist. So vergessen wir nicht, dass dieser Sakko, den ich eben beschrieben habe, der Sakko ist, den der Buddha einst vorgestellt oder dargestellt hat und noch nicht der Sakko, über den ich eigentlich reden will. Aber auch wenn mein Vorspann relativ lang ist, war er doch inhaltlich schon sehr nah an dem, was uns jetzt begegnet. Denn jetzt will ich ein bisschen charakterisieren die Götterfigur Sakko, der im Pali-Kanon näher beschrieben ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von Lehrreden, die die einzelnen Aspekte darstellen. Und ich habe ein paar ausgesucht, die exemplarisch ein bisschen ein näheres Licht werfen. Auch da ist es so, dass der Buddha über das Vorleben dieses Sakko spricht und sagt, ich kann euch, liebe Leute, erklären, warum dieses Wesen jetzt diese Position eingenommen hat. Generelle Voraussetzung, ich glaube, das ist schon klar geworden, ist, dass in diesem Erlebensbereich eine hohe moralisch-ethische Qualifikation Voraussetzung ist. Ohne das keine Chance. Also das strikte Einhalten der fünf Sila für so eine Position unabdingbar, ist nicht verhandelbar. Zumindest was die Übung angeht. Aber in diesem konkreten Fall war es so, dass sich Sakko oder der noch nicht werdende Sakko, dass der sich noch besondere Übungen auferlegt hat. Und die will ich euch vorlegen. Sieben Grundsätze oder sieben Vorsätze, Zitat, wegen deren Erfüllung Sakko zu der Sakko-Würde gelangt. Und jetzt berichtet er über sich selbst. Mein Leben lang will ich einer sein, der Mutter und Vater unterhält. Mein Leben lang will ich einer sein, der die Ältesten in der Familie hochehrt. Mein Leben lang will ich einer sein, der sanft redet. Mein Leben lang will ich einer sein, der keine Verleumdung ausspricht. Mein Leben lang will ich mit einem von Schmutz und Geiz freien Herzen mein Haus bewohnen. Freigebig, mit reinen Händen an Spenden mich freuend, den Bittenden zugänglich, an Verteilung von Almosen mich freuend. Mein Leben lang will ich die Wahrheit speichern. Mein Leben lang will ich nicht zornig sein. Und wenn Zorn in mir entsteht, will ich ihn zugleich unterdrücken. Also das waren sozusagen die Sonderaufgaben, die sich Sakko gestellt hat, der sagt, ich will mein Leben nicht irgendwie führen, sondern ich habe Grundsätze. Und zu diesen Grundsätzen gehören insbesondere noch diese sieben Teilaspekte. Vater und Mutter unterhalten. Nicht? Die Beziehung Kinder und Eltern ist die intimste und tiefste Beziehung, die es gibt. Und hier heißt es einfach, diese Beziehung muss konfliktfrei nicht sein, aber konfliktfrei gemacht werden. Es muss da entspannt sein. Und das Wichtigste auch, was in der alten indischen Gesellschaft relevant war, der Gesellschaftsvertrag. Nicht? Wenn die Eltern die Kinder unterstützt haben, muss umgekehrt in der Zeit, wenn die Eltern alt sind, müssen da die Kinder die Eltern unterstützen. Zweite, die Ältesten in der Familie hoch verehren. Bei den Ältesten geht es jetzt nicht um die Jahre. Nicht? Also wenn man 80 ist, ist man nicht unbedingt verehrungswürdiger, als wenn man 50 ist. Man muss davon ausgehen, älter werden heißt mehr Erfahrungen haben, mehr Erfahrungen verarbeitet haben und damit auch einen besseren Zugang auf Welt und Lebensgestalt. Und diese älteren verehren heißt nichts anderes, als deren Erfahrung schätzen, deren Arbeit schätzen, sie für sich fruchtbar zu machen und an ihnen zu wachsen. Sanft reden, immer noch der soziale Bereich, aber jetzt auf der sprachlichen Ebene. Und wir wissen ja, wie wir mit anderen umgehen. Wir sind nicht immer nur Rabauken, aber auch nicht immer nur Täubchen. Ja? Und er wusste wohl sehr gut, warum sagt, ich will mich üben, ein Leben lang zu gucken, dass ich sanft, ohne ja, laut zu werden, ohne zu poltern und ohne zu schreien. Keine Verleumdung aussprechen. Das geht schon in den Ego-Bereich hinein. Und er sich versieht, schubst ihn einer weg und stellt sich da selbst hin. Das hat ihn aber jetzt gar nicht größer gestört, hat sich gefreut und jetzt konnte er da gut stehen, ist doch klasse. Hat sich seinen Bereich da wieder gesäubert hingestellt, zack, war er schon wieder weggeschoben. Das hat er eine ganze Weile gemacht, ohne inneren Zorn, ohne Aversion, hat immer das Gefühl, ach guck, ich mache etwas Schönes für die Leute und die freuen sich auch. Und irgendwann kam er auf die Idee, das hat doch gar keinen Zweck, immer dieses Klein-Klein da. Ich werde diesen Platz mal grundsanieren. Ich nehme mal Zeit, gehe da hin und mache den mal richtig sauber. Das hat er auch gemacht. Viele haben da zugeguckt, Kopf geschüttelt. Nicht? Und einer hat gefragt, was machst du denn da? Sagt er, ich baue mir eine Straße zum Himmel. Oh, klingt gut, ich helfe dir dabei. Also das war einer, der auch ein Gefühl hatte, man kann ja für andere mal was machen. Und im Laufe der Zeit wurden das auf einmal 30. Und dann ging das auch relativ flott, die waren vorbildlich, haben da gut gearbeitet und diesen Platz saniert. Jetzt kommt aber das Aber, der Bürgermeister dieser Stadt war überhaupt nicht einverstanden. Und er konnte das nicht richtig verstehen, dass da junge Leute vorbildhaft waren und andere angesteckt haben und dadurch die Straftaten zurückgegangen sind und damit die Zahlungen an den Bürgermeister zurückgegangen sind und auch die Branntweinsteuer niedriger ausgefallen ist als früher, ja, bloß wegen denen da, wegen den 30. Naja. Als Bürgermeister hat er Beziehung zum König, da ist er hin, hat die verleumdet, hat gesagt, also das sind Aufrührer, junge Leute, gefährlich, da musst du dich kümmern. Und der König hat seinen Bürgermeister vertraut, hat sich die Kerle bestellt, hat da gar nicht lang gefackelt, hat gesagt, so, ihr habt euer Leben verwirkt, sowas macht man nicht, ja, ihr bringt die Gemeinde durcheinander und ihr werdet zum Tode verurteilt und meine Staatselefanten werden euch zu Tode trampeln. Das habt ihr jetzt davor. Dann wurden die Delinquenten auch da präpariert, der Elefant aus dem Stall geführt und er war das gewöhnt. Ne? Und da sah er diese Jungs da und traute sich nicht, die totzutreten. Er hat gespürt, da ist eine andere Qualität, das sind keine Verbrecher, der Elefant, das Tier konnte es nicht. Und da ist dieser König doch ein bisschen hellhörig geworden, sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss dieser Sache nochmal nachgehen. Da hat sich das Ganze aufgedeckt und wie so Storys sind, sie gehen ja gut aus, die Männer wurden begnadigt, das Dorf wurde ihnen geschenkt, nicht? Der Bürgermeister musste sie dann noch bedienen und da sind sie wieder zurück in ihrer Gemeinde und haben da umso mehr dafür gesorgt, dass da eine blühende Kommune entstanden ist. Und im Laufe der Zeit sind auch drei der Frauen Markus auch eingestiegen und haben es ihr getan, dass für diese Gemeinde etwas Vernünftiges passiert ist. Sie haben ein Gasthaus gebaut für die Wanderer und Pilger, die da vorbeikamen. Sie haben Trinkgelegenheiten, Badegelegenheiten, Blumenarrangements. Also sie haben das hier getan, damit es alles da schön war. Ja, wie das so ist im Leben, irgendwann ist das Leben aus. Und jetzt kommt das Überraschende, ja, diese 33 sind nach ihrem Tode aufgestiegen, weil sie wirklich übermenschliche Qualitäten entwickelt haben, aufgestiegen in eine menschennahe Erlebensform, eben die Götter der 33. Fußnote, ihr seht, dass die Geschichte auch erklären will, wieso es zu diesem Namen der Götter der 33 gekommen ist. Jetzt gibt es doch eine Merkwürdigkeit in diesem Himmel, dass da nämlich nicht alles wirklich gut ist. Denn als die 30 oder 33 dann da in ihrer jenseitigen Sphäre zum Erleben gekommen sind, merken sie, dass da eine heruntergekommene Klasse alter Götter sich da noch bewegt. Also sie mussten dort erstmal aufräumen, weil auch in diesen Erlebensbereichen gibt es dann Wesen, die sagen, auch so ganz schön hier und sich etablieren und innerlich wieder sozusagen ja, abflachen, verflachen, also ihren Status innerlich verlieren. So, und die haben sie erstmal aus dem Himmel vertrieben. Ihr habt hier nichts zu suchen, ihr müsst weg. Und das sind die sogenannten Asura. Sura heißt auch Gott. Und Asura, nicht Gott, nicht mehr Gott. In Klammern, das, was wir in unserer Kultur auch als die gefallenen Götter kennen. Die haben sie also vertrieben, die mussten weg, aber sie wollten sich nicht von ihren Trögen und ihren Pfründen einfach so verabschieden und haben seit der Zeit immer wieder versucht, an ihren alten Platz zurückzukommen. Und das ist der Grund, warum es in dieser Ebene des Erlebens immer noch auch zu Konflikten kommt und auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, weil da eben auch noch diese alte Feindschaft vorhanden ist. Aber das war jetzt mal so ein Beispiel erzählerischer Art, welche inneren Qualitäten man entwickeln kann oder sollte, um auch im äußeren Erleben eine andere Qualität zu erfahren. Ich sollte noch anmerken, dass die sogenannten Jatakas, also die Wiedergeburtsgeschichten, nicht als kanonisch gelten, sondern nur die Verse, die da drin vorkommen, die gelten als kanonisch. Ansonsten sind die Jatakas einfach volkstümliche Erzählungen, die vieles illustrieren, einfach bildhaft, erzählerisch illustrieren, was man sonst oft nur auf der abstrakten Ebene hat. Aber an dieser Erzählung ist schon deutlich geworden, welche Qualitäten die Gottheiten der 33 bzw. Sakko entwickelt haben im Laufe ihres menschlichen Lebens. Da liegt eine Betonung drauf. Ein wichtiger Punkt ist die Uneigennützigkeit dieser Menschen, dieser 33, also das Wohlwollen allen Wesen gegenüber. Das zweite, oder ein zweites, ist, dass sie tatkräftigen Einsatz gezeigt haben. Sie haben etwas getan, sie haben versucht, ihre Umgebung, ihre Welt, in der sie gelebt haben, zu verbessern, sie zu gestalten. Ein drittes ist Großzügigkeit und Gebefreudigkeit. Also die Haltung, großzügig zu sein, ist ja die Haltung, die als Ergebnis hat, dass auch sich die Welt großzügig zeigt. Die Welt ist ja doch nur der Spiegel von den eigenen inneren Verfassungen. Und wenn da Großzügigkeit ist, dann wird sich die äußere Welt entsprechend auch manifestieren. Ein vierter Punkt, gerade bei Sakko insbesondere feststellbar, ist Umsicht, ja, Klarheit. Nicht so in den Tag hineinleben, sondern den Kurs des Lebens auch im Auge haben und im Auge behalten. Fünfter Punkt, der uns noch näher beschäftigen wird, ist die fast völlige Freiheit von Zorn, Aversion, Aggression, Ärger, also all diese emotionalen Negativitäten, die gerade im Menschentum eine große Rolle spielen. Und was den Sakko so auszeichnet, ist, dass all diese Qualitäten bei ihm besonders ausgeprägt sind. Nicht? Die Götter der 33 generell, oder die mit ihm aufgestiegen sind, haben diese Eigenschaften auch, aber eben noch eher so mit menschlichen Macken oder menschlichen Schwächen, während bei Sakko als dem Führer dieser Truppe das natürlich besonders ausgeprägt ist. So vergessen wir nicht, dass dieser Sakko, den ich eben beschrieben habe, der Sakko ist, den der Buddha einst ja, vorgestellt oder dargestellt hat, und noch nicht der Sakko, über den ich eigentlich reden will. Aber auch wenn mein Vorspann relativ lang ist, war er doch inhaltlich schon sehr nah an dem, was uns jetzt begegnet. Denn jetzt will ich ein bisschen charakterisieren die Götterfigur Sakko, der im Pali-Kanon näher beschrieben ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von Lehrreden, die die einzelnen Aspekte darstellen. Und ich habe ein paar ausgesucht, die exemplarisch ein bisschen ein näheres Licht werfen. Auch da ist es so, dass der Buddha über das Vorleben dieses Sakko spricht und sagt, ich kann euch, liebe Leute, erklären, warum dieses Wesen jetzt diese Position eingenommen hat. Generelle Voraussetzung, ich glaube, das ist schon klar geworden, ist, dass in diesem Erlebensbereich eine hohe moralisch-ethische Qualifikation Voraussetzung ist. Ohne das keine Chance. Also das strikte Einhalten der fünf Sila für so eine Position unabdingbar, ist nicht verhandelbar. Zumindest was die Übung angeht. Aber in diesem konkreten Fall war es so, dass sich Sakko oder der noch nicht werdende Sakko, dass der sich noch besondere Übungen auferlegt hat. Und die will ich euch vorlesen. Sieben Grundsätze oder sieben Vorsätze, Zitat, wegen deren Erfüllung Sakko zu der Sakko-Würde gelangt. Und jetzt berichtet er über sich selbst. Mein Leben lang will ich einer sein, der Mutter und Vater unterhält. Mein Leben lang will ich einer sein, der die Ältesten in der Familie hochehrt. Mein Leben lang will ich einer sein, der sanft redet. Mein Leben lang will ich einer sein, der keine Verleumdung ausspricht. Mein Leben lang will ich mit einem von Schmutz und Geiz freien Herzen mein Haus bewohnen. Freigebig, mit reinen Händen an Spenden mich freuend, den Bittenden zugänglich, an Verteilung von Almosen mich freuend. Mein Leben lang will ich die Wahrheit speichern. Mein Leben lang will ich nicht zornig sein. Und wenn Zorn in mir entsteht, will ich ihn zugleich unterdrücken. Also das waren sozusagen die Sonderaufgaben, die sich Sakko gestellt hat, der sagt, ich will mein Leben nicht irgendwie führen, sondern ich habe Grundsätze. Und zu diesen Grundsätzen gehören insbesondere noch diese sieben Teilaspekte. Vater und Mutter unterhalten. Nicht? Die Beziehung Kinder und Eltern ist die intimste und tiefste Beziehung, die es gibt. Und hier heißt es einfach, diese Beziehung muss konfliktfrei nicht sein, aber konfliktfrei gemacht werden. Es muss da entspannt sein. Und das Wichtigste auch, was ja, in der alten indischen Gesellschaft relevant war, der Gesellschaftsvertrag. Nicht? Wenn die Eltern die Kinder unterstützt haben, muss umgekehrt in der Zeit, wenn die Eltern alt sind, müssen da die Kinder die Eltern unterstützen. Zweite, die Ältesten in der Familie hoch verehren. Bei den Ältesten geht es jetzt nicht um die Jahre. Also wenn man 80 ist, ist man nicht unbedingt verehrungswürdiger, als wenn man 50 ist. Sondern muss davon ausgehen, älter werden heißt mehr Erfahrungen haben, mehr Erfahrungen verarbeitet haben und damit auch einen besseren Zugang auf Welt und Lebensgestalt. Und diese älteren verehren heißt nichts anderes, als deren Erfahrung schätzen, deren Arbeit schätzen, sie für sich fruchtbar zu machen und an ihnen zu wachsen. Sanft reden, immer noch der soziale Bereich, aber jetzt auch der sprachliche Ebene. Und wir wissen ja, wie wir mit anderen umgehen. Wir sind nicht immer nur Rabauken, aber auch nicht immer nur Täubchen. Ja? Und er wusste wohl sehr gut, warum sagt, ich will mich üben, ein Leben lang zu gucken, dass ich sanft werde, ohne ja, laut zu werden, ohne zu poltern oder zu schreien. Keine Verleumdung aussprechen. Das geht schon in den Ego-Bereich hinein. Denn verleumden heißt ja, Negatives über andere zu sagen, etwas zu sagen, was gar nicht stimmt. Der Hintergrund davon ist, wenn man andere runterputzt, sie niedrig macht, sie anschwärzt, hebt man sich zugleich in den Weg. Und das wollte er vermeiden. Und dann der Aspekt, der am ausführlichsten dargestellt ist, 3, 4, 5 Mal immer wieder derselbe Aspekt angesprochen, ist die Gebefreudigkeit. Nicht? Also frei von Geiz, immer gucken, wo sind die Bedürfnisse der anderen, wo kann ich etwas tun, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden. Und da sehen wir wahrscheinlich am deutlichsten auch den Zusammenhang zwischen Wirken und Erleben. Nicht? Also in die Welt hinein geben bedeutet karmisch gesehen aus der Welt bekommen. Und wenn himmlische Existenz heißt, in der Fülle leben, das zu bekommen, was man sich wünscht, was man braucht, und darüber hinaus, hat das die Ursache, dass man früher selbst darauf geachtet hat, dass man nicht an den Dingen geklebt hat, sondern dass man sie anderen auch gegeben hat. Die Wahrheit sprechen ist auch ein Thema, das uns alle angeht. Und nicht nur auf der platten Ebene, dass man aus egoistischen Gründen, um irgendwelche Vorteile zu gewinnen, andere hinter sich führt. Sondern bei der Wahrheit bleiben heißt ja auch, sich die Möglichkeit eröffnen, existenziell an die Wahrheit zu kommen. Wenn ich schon im Alltag nicht darauf achte, dass ich an dem bleibe, was Realität entspricht und darüber spreche und mir das klar mache, wie soll ich dann in den tieferen existenziellen Fragen jeweils an die Wahrheit kommen? Das schließt sich wechselseitig aus. Und das Letzte, mit das Allerschwierigste ist, ohne Zorn zu sein. Gleich zur Entspannung. Zorn, also diese aggressive Reaktion, bleibt fast bis zum Schluss übrig. Warum? Wo immer innere Anliegen sind, können die durchkreuzt werden. Und dann kommt automatisch diese Reaktion auf, die sicher sehr unterschiedliche Grade hat. Und das hat er sich zuletzt vorgenommen, nie zornig zu werden, hat er aber gleich dazu gesagt, und wenn ich doch zornig werde, dann muss ich aber gleich gucken, dass ich das wieder sozusagen beseitige. So, das waren die 7 Aspekte. Wenn man die zusammenfassen will, mit Schlagworten, kann man sagen, erstens war das ein Mensch, damals noch ein Mensch, der sich vorgenommen hat, seinen Charakter zu verändern. Ich bleibe nicht, wie ich bin, sondern ich will meinen Charakter formen. Und zwar ein Leben lang. Nicht? Er hat diese Übung begriffen als etwas, was ihn in seinem Leben nicht mehr loslässt, sondern über Jahrzehnte sich hinweg vollzieht, mit dem Ergebnis entsprechend ist. Wenn ich lange am Ball bleibe, ist das Ergebnis auch dementsprechend. So, und diese Übungen lassen sich in 3 Aspekten zusammenfassen. Einmal ist das die gewährende Haltung. Ich gebe und erhalte. Das zweite ist das Nicht-Zulassen von Aversion, Aggression, Ärger, Zorn. Das dritte ist der Wahrheit verpflichtet werden. Und damit hat man so in etwa so eine Grundvorstellung, welche Haltung man einnehmen muss, welche Art von Handlung man vollziehen muss, um aus dem allgemein menschlichen herauszuwachsen in Erlebensbereiche hinein, die man himmlisch oder göttlich nehmen kann. Und wenn man das jetzt unter dem Aspekt der Herzenstrübungen betrachtet, ist das ein Beispiel dafür, wie jemand versucht hat, konsequent seine Herzenstrübungen zu beseitigen. Und das, was ich positiv genannt habe, ist ja die Beseitigung der negativen Gegenpole. Also weg mit der Ego-Fixiertheit, weg mit diesem Hassaspekt in unserer Psyche und hin zur Wahrheit, beziehungsweise weg von Blindheit, Nichtverstehen, Ahnungslosigkeit, beziehungsweise. Das sind die sieben Eigenschaften plus der positiven Grundvoraussetzung und Basis, die Sakho nun nach seinem Tod als Chef der Götter der 33 hat erscheinen lassen. Aber, und das muss man sich erstmal klar machen, auch im Himmel ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich sagte das vorhin schon mal andeutungsweise. Zumindest in diesen menschennahen Erlebensweisen gibt es auch noch menschennahe ungute Ereignisse und Vorkommnisse. Und was sich immer durchzieht, was sozusagen die Grundtrübung ist in diesen beiden Bereichen, also bei den Göttern der vier großen Königen, bei den Göttern der 33, ist, dass es Zoff mit den Asuras gibt. Ich sagte vorhin, warum? Die wollen immer wieder zurück und müssen entsprechend immer wieder abgewählt werden. Und da gibt es ein Musterbeispiel, anhand dessen man Sakho noch mal näher kennenlernt. Und zwar gibt es da den Asura oder den Dämonenfürsten Vipachitti. Da gab es mal wieder so eine Auseinandersetzung und Vipachitti wurde gefangen gesetzt oben da im Himmel. Wurde geknebelt und der, wie sich das für einen ehemaligen gesunkenen Gott gehört, der hat nun angefangen, fürchterlich diesen Sakho zu beschimpfen. Er hat ihn runtergeputzt nach allen Möglichkeiten, die man sich da vorstellen kann. Und da ist nun neben dabei gestanden Matali, das ist der Chauffeur, würde man heute sagen, von Sakho. Und der befragt jetzt seinen Chef nach dem Motto, was lässt du dir denn hier gefallen? Muss das sein? Warum schreitest du nicht ein? Und dieser Dialog ist ganz interessant, weil man da auch sehen kann, wie selbst in diesem Bereich Gottheiten noch wirklich auch charakterliche Differenzen sind. Also der fragt, warum lässt du dir das bieten? Und Sakho antwortet, nicht dulde ich das von Vipachitti aus Furcht oder aus Schwäche. Wie soll denn ein Weiser, fragt er den meinesgleichen, mit einem Toren sich einlassen? Wie denn? Sagt Matali. Nur noch mehr werden Toren sich erzürnen, wenn niemand da ist, der sie abwehrt. Darum soll er kraftvoll mit der härtesten Strafe den Toren abwehren. Klingt nur relativ menschlich eigentlich. Da kann man die Unterschiede dann doch zwischen den beiden sehen. Matali, der in der Stufe 1 unten ist, bei den sogenannten Maharajikas, das ist mehr so die Dienerkaste für die oberen Herrschaft, also Wagenlenker-Chauffeur, der baut noch auf Stärke. Du kannst es dem doch zeigen, du kannst dem doch das Wort verbieten, du kannst ihn doch einsperren, was auch immer. Also er setzt auf Druck und auf Härte und Stärke. Matali setzt sozusagen noch mehr weltlich orientierte Akzente und Sakho setzt mehr auf Weisheit. Er sagt nämlich, dies eben meine ich, ist die Abwehr des Toren, wenn einer, der den anderen erzürnt sieht, besonnen in Ruhe verharrt. Und da sehen wir schon den Unterschied zu unserem Alltagsverhalten, das wir nicht haben. Wenn uns einer anmault, mahnen wir zurück. In der Regel. Vielleicht ein bisschen schwächer, aber es geht so ping-pong-mäßig. Und er sagt, nein, mir geht es darum, Besonnenheit zu bewahren, also nicht eskalieren, sondern deeskalieren. Und Matali gibt nicht auf. Darin, dass du solches erträgst, sehe ich einen Fehler. Wenn der Tor denkt, aus Furcht erträgt er das von mir, wird der Verblendete noch dreister. wie ein Rind es immer wird gegen den, der davonläuft. Also, das ist so praktisch eine Einladung. Wenn du jetzt das alles durchgehen lässt, dann wird der doch nur noch frecher und dann ist der im Kopf. Also er befürchtet, dass das Ganze dann aus dem Ruder gerät. Aber Sakko bleibt bei seiner Gegenposition. Nach Belieben mag er denken oder nicht, aus Furcht erträgt er das von mir. Es gibt nichts Höheres als die Geduld, den Segen, der für den höchsten Segen für den Guten gilt. Also er bleibt dabei, ruhig zu sein. Nicht in dieses Hin und Her, in dieses karmische Spiel hineinzugehen. Er bleibt bei seinem höheren Anspruch, seinem höheren Maßstab. Und warum? Ich habe das Stichwort Weisheit schon genannt. Sakko weiß, ja, den Kerl, da habe ich mir doch selbst karmisch erwirkt. Der fällt ja nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, vom Himmel. Ja, der ist vom Himmel gefallen. Das ist doch die eigene Frucht meiner früheren Taten. Jetzt taucht sie auf. Wenn ich den unterdrücke, wenn ich den einsperre, aggressiv behandle, dann setze ich doch das karmische Spiel einfach nur fort. Ich bin jetzt Sieger und übermorgen kommt er wieder zurück. Warum? Aus zwei Gründen. Einmal werde ich selbst durch diese Art von Handlung innerlich mehr dem Zorn zugeneigt. Ich gewöhne es mir einfach an, es wird eine Charakterstruktur von mir. Und andererseits erzeuge ich ja mit dieser Art von Verhalten genau, dass solche Situationen wieder einziehen. Also Sakko kann aus einer höheren Ebene heraus sehen, wenn man jetzt die alte Rechnung bezahlt, ist sie beglichen. Wenn man sie sozusagen zerreißt und nicht akzeptiert, dann wird sie irgendwann mal wieder auftauchen. Dann sagt er noch, die wahre Geduld ist, wenn man einem Schwächeren gegenüber ruhig bleibt. Nicht? Unserem Chef gegenüber bleiben wir in der Regel alle ruhig. Sagen wir, ja, wir denken was anderes, aber wir lüften da nicht gegen den Staat. Aber wenn einer nur so ein bisschen sozusagen unter uns steht und wir haben das Gefühl, wir haben Oberwasser, ja, dann legen wir erstmal richtig. Und das ist die Größe von Sakko zu sagen, ja, das ist unser Gefangener, mit dem könnte ich machen, was ich will. Aber gerade bei dem bleibe ich ruhig, weil sonst alles andere noch einfacher wäre. Also Öl ins Feuer gießen ist nicht mein Thema. Und es gibt so eine kleine Parallele, die ich noch kurz erwähnen will. Wenn in diesem Himmel der 33 taucht ein Jakku auf, das ist auch ein jenseitiges Wesen, und das ist ein zaunfressender Jakku. Und der ist sogar noch verkrüppelt. Und der erdreistet sich eines Tages, sich auf den Thron von Sakko zu setzen. Und die Devas drumherum sehen das. Und es heißt, und die Devas murrten und waren zornig und ärgerten sich. Wie kann denn so ein krüppelhafter Jakko es wagen, sich auf den Thron von Sakko zu setzen? Und sie meldeten es ihm. Und Sakko geht hin, verbeugt sich vor ihm und sagt, ich bin Sakko, der Götterkönig. Nun muss man wissen noch, was vorher passiert ist. Also die Götter murrten. Und je mehr sie murrten, umso größer wurde der zornfressende Geist, sagt die Erzählung. Ja, der hat sich gefreut daran. Guck mal, ich habe das erreicht, was ich wollte. Alle ärgern sich. Und je mehr er diesen Trip verfolgt hat, umso größer ist er geworden. Und jetzt kommt Sakko und sagt, ich bin Sakko, der Götterkönig, sagt es dreimal in aller Ruhe, aller Stille, aller Demut. Und der Jakko wird so klein und verschwindet. Ja. Jetzt sagt man sich, spätestens hieran merkt man doch, dass das Quatsch ist. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein, sowas. Und deshalb komme ich nochmal auf den Anfang meiner Darstellung zurück. Natürlich gibt es das. Warum gibt es das? Weil das eben keine physische Realität ist, kein Ablauf von materiellen Dingen irgendwo in Raum und Zeit, sondern auf der Erlebnisebene spielt sich das alles ab, beziehungsweise kann sich alles abspielen. Und da ist noch zu sagen, dass gerade in diesem Deva-Bereich der Zusammenhang zwischen Wirken und Erleben nicht so starr ist wie bei uns, dass sich oft sehr lange hinzieht, sondern unmittelbar erlebt wird. Das heißt, wenn eine Gottheit nochmal zornig ist, was passieren kann, dass man das unmittelbar auch sieht, dass sich seine Gestalt verändert. Und wenn er sanft und ruhig ist, sich das unmittelbar auch deutlich körperlich ausdrückt. Und es ist hier gesagt, wenn es psychische Turbulenzen gibt, wie wir sehen, gibt es die, das gibt es noch im Deva-Bereich da, dann äußert sich das unmittelbar im äußeren Erleben. Aber genauso schnell kann sich das dann auch wieder aufnehmen. Und da sagt Sakho nochmal, wie er sich selbst einschätzt. Nicht leicht wird mein Gemüt verstört, gerät in Wirbel des Zorns nicht bald. Nicht lange kann ich zornig sein, er hält bei mir nicht lange an. Und selbst wenn ich zürne, schelte ich nicht. Dennoch heiße ich nicht alles gut. Ich bleibe vielmehr selbst beherrscht, weil ich mein Heil im Auge habe. Also in diesen wenigen Zeilen ist nochmal der Charakter gesagt. Ich bin kein völlig reiner, sagt er. Ich werde manchmal noch. Ja, so. Aber dann passe ich auf, dass daraus wenigstens keine negativen Worte entstehen und keine negativen Handlungen entstehen. Und wenn diese Emotion auftaucht, dann achte ich darauf, dass die möglichst schnell wieder verschwinden. Warum? Ja, letztlich auch aus dem Grund, weil das für mich selbst und andere sowieso das Beste ist. Wer sein eigenes Heil im Auge hat, kann doch nicht solche Emotionen in sich nähren und groß werden lassen, die das Heil geradezu verunmöglichen. Also Selbstbeherrschung ist zwanghaft und auf Dauer eine gewachsene Selbstbeherrschung ist etwas, was sehr wichtig ist. Und eine weitere Eigenschaft will ich in einer noch kürzeren Episode darstellen, wieder im Zusammenhang mit einem Scharmützel mit den Asuras. Also, die beiden Lager sind wieder aufeinander getroffen. Die Götter verlieren und müssen sich in ihre Götterburg zurückziehen. Und Matali muss natürlich den Streitwagen lenken und jagt in einen Wald. Und plötzlich sehen sie, wie da in diesem Wald Vogelnester in den Bäumen sind und die jungen Vögel aufflattern. Und dann folgender berühmter Satz, Sakho zu seinem Wagenlenker: Gerne wollen wir den Dämonen unser Leben preisgeben, dass nur diese Vögel nicht ihres Nestes beraubt. Und spätestens an diesem Punkt merken wir, dass Sakho wirklich übermenschliche Qualitäten hat. Er sagt im Grunde nichts anderes, selbst diese Vögel umzubringen oder diesen Vögelschaden zuzufügen, bringe ich nicht übers Herz. Lieber gebe ich mein eigenes Leben preis. Das Ergebnis ist, sie drehen um und jetzt kriegen die Dämonen Angst, weil sie denken, oh je, der hat Verstärkung. Jetzt sehen wir uns zurück. Ihr merkt, wie karmische Wirkungen sind. Und ihr erinnert euch immer daran, was karmische Wirkungen sind. Wirken und Erleben. Wirken und Erleben. Anderes Reales gibt es nicht. Auf dieser Ebene der Betrachtung bewegen wir uns immer. Und dann komme ich zum Schluss. Noch eine Episode aus dem ewigen Krieg der Asuras mit den Devas, wo nochmal die unterschiedliche Qualität dieser Wesen dargestellt ist. Wir hören nochmal Sakho, der über sich selbst reflektiert, beziehungsweise der Buddha berichtet. In früherer Zeit einmal der Mönche entstand Sakko, dem Fürsten der Götter, wie er da ganz in der Stille einsamer Meditation sich hingab, der folgende erwägende Gedanke. Auch wenn jemand mein Gegner sein sollte, möchte ich ihm doch keine Schädigung zufügen. Also das ist der Aspekt des Wohlwollens, das uns auch gelingt. Wohlwollen gelingt uns, aber eben nicht Wohlwollen jedem gegenüber. Wir haben nur unsere Sympathieträger, da fällt das Wohlwollen leicht. Bei den neutralen Menschen müssen wir uns einen kleinen Schubs geben. Und Wohlwollen und fünf Gegnern, unseren Widersachern gegenüber, das ist schon eine übermenschliche Qualität. Und das meditiert Sakko darüber, ja, denkt er nach, das reflektiert er und sagt, nein, ich will dieses universelle Wohlwollen auch gegenüber meinen möglichen Widersachern aufrechterhalten. Und da gab es nun wieder eine Konfliktsituation. Man muss wissen, dass diese Streitereien immer in Meeresnähe sind. Das heißt, dass die Dämonen unter dem Meer irgendwo zu Hause sind. Und in diesem Meeresgestade nun wohnen einige alte, weise Männer in ihrer Hütte, wo sie meditieren. Und die merken, es gibt schon wieder Ärger und wollen sich diesen Ärger vom Halse halten und gehen zu einem anderen Dämonenfürst, der Sambara heißt. Und sagen dem, also wenn ihr euch da jetzt bekriegt, ist ja alles in Ordnung, aber bitte achtet drauf, lasst uns doch außen vor, wir haben da nichts mehr zu tun. Und dieser Dämonenfürst, der reagiert nur ein bisschen anders als Sakko. Er sagt nämlich, für die Weisen, also für euch, gibt es keine Sicherheit für euch, die ihr Sakko dient. Wenn ihr um Sicherheit bittet, biete ich Gefahr. Da seht ihr die Qualität, was ein ehemaliger Gottheit werden kann und was eine Gottheit noch ist. Universelles Wohlwollen allen gegenüber, auch den Feinden. Und auf der anderen Seite, was? Du willst da hoch, du wirst immer sehen, wie mag ich die Hölle hast. Dahinter steht immer nur, was ich eben sagte, Wirken und Erleben. Nicht? Diese Azoras, die gefallenen Götter, sind deshalb abgesunken, so wie Sakko in diesen Erlebensbereich aufgestiegen ist, weil er sich charakterlich verändert hat. So sind diese Wesen abgestiegen, weil sie sich im Negativen verändert haben. Also Feindseligkeit oder Wohlwollen, das sind die beiden Alternativen. Ich mache einen Punkt mit einem kleinen Nachsatz. Ich hatte ja gesagt, dass ein zweiter Teil noch folgen wird. Dieser erste Teil, den habe ich ja bezeichnet mit himmlischem Glanz, um zu zeigen, was sozusagen an positiven Erlebensmöglichkeiten vorhanden ist und was an positiven Charaktereigenschaften dazu gehört. Und bei einer anderen Gelegenheit will ich auch mal zeigen, dass himmlische Existenz gerade da noch sehr ambivalent ist, dass da wirklich noch nicht alles gut ist und die Schäfchen noch nicht im Trocknen sind. Aber das macht, glaube ich, für das erste Mal genügend, um einen kurzen Eindruck zu haben, was Sakko für ein Wesen ist und was himmlische Existenz bedeuten kann.